Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener. Willkommen. Da war Brandenburg in Sachen Gleichberechtigung mal forschen Schrittes vorangegangen und hat ein Paritätsgesetz eingeführt. Ein Gesetz also, das die Parteien dazu verpflichtet, ihre Wahllisten bei Landtagswahlen mit genauso vielen Frauen zu besetzen wie Männern. Und jetzt, knapp 4 Monate danach, ist es wieder passé. Das Gesetz wurde gekippt vom Brandenburger Landesverfassungsgericht. Gegen das Gesetz geklagt hatten unter anderem die NPD und die AfD. Einzelheiten und Reaktionen dazu hat unsere landespolitische Korrespondentin Amelie Ernst.
Das Votum der neuen Richterinnen und Richter am Brandenburger Verfassungsgericht ist deutlich. Wahlrecht und Wahlfreiheit dürfen nicht gebeugt werden, um Gleichberechtigung zu erreichen. Parteien dürfen und sollen weiterhin selbst entscheiden, wen sie auf welchen Listenplatz setzen. AfD-Landesvize Birgit Bessin begrüßt das Urteil.
Wir haben im Vorfeld immer schon betont, wenn es jetzt eine Quote nach dem Geschlecht gibt, dann ist die Frage, wann gibt es die Quote nach Altersgründen, nach Alterseinteilung, wann gibt es eine Quote von irgendwelchen Berufsgruppen oder suchen sich sonst irgendwas aus. Und genau das wurde vom Gericht bestätigt.
Auch AfD-Anwalt Karl Albrecht Schachtschneider sieht sich in seiner Linie bestätigt. Eine andere Entscheidung als die, dass das Paritätsgesetz gekippt wird, sei nicht zu erwarten gewesen.
Das Gleichstellungsgebot geht nicht so weit, das demokratische Prinzip zu relativieren. Und das besagt, dass jeder, sei er Mann, sei er Frau, Vertreter des ganzen Volkes ist. Also auch die Männer haben die Fraueninteressen natürlich zu berücksichtigen, machen sie ja auch im Übrigen. Und das demokratische Prinzip stand hier auf dem Prüfstand. Ja.
Es mache also per se keinen Unterschied, ob und wie viele weibliche Abgeordnete im Landtag säßen, so die Kläger. SPD-Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke sah und sieht das anders. Trotzdem müsse man das Urteil zunächst akzeptieren und neue Wege suchen, um die Gleichberechtigung voranzubringen, so Liedtke.
Nun haben wir gedacht, das ist eine wirksame Maßnahme. Aber wir haben erlebt, dass das Verfassungsgericht uns da tatsächlich sagt, nein, ihr geht zu weit. Da wird jetzt also die Organisations- und inhaltliche Parteienfreiheit beschränkt. Darüber müssen wir nachdenken.
Auch die Frauenverbände, die sich zur Urteilsverkündung vor dem Verfassungsgericht versammelt hatten, wollen die Urteilsbegründung genau studieren. Und doch sei das ein Rückschlag, meint Verena Letsch vom Frauenpolitischen Rat.
Nee, es ist schon eine Riesenenttäuschung. Wir waren also bis zum Schluss hoffnungsvoll. Dass es jetzt mit einem einstimmigen Votum gekippt wurde, ist es eine Enttäuschung.
Ein einfaches Gesetz reicht nicht, um das Wahlrecht so grundsätzlich zu verändern. Das hat das Gericht deutlich gemacht. Möglicherweise bräuchte es eine Verfassungsänderung. Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke und ihre Mitstreiterinnen wollen das zumindest prüfen.
Wir müssen ganz offen und ganz neu über die Frage nachdenken, welche Maßnahme ist die richtige, um Gleichstellung, so wie es ja unsere Landesverfassung vorsieht, auch tatsächlich durchzusetzen.
Sagt Brandenburgs Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke von der SPD im Beitrag von Landespolitik-Korrespondentin Amelie Ernst. Na, das war wohl mal eine Überraschung. Vattenfall will das Berliner Stromnetz ans Land zurückverkaufen. Das hat der Stromkonzern angekündigt, zu den Bedingungen und einem möglichen Kaufpreis aber noch nichts gesagt. Aber das sind gute Nachrichten für den Berliner Senat. Der bemüht sich ja seit Jahren darum, Privatisierungen auf allen Gebieten rückgängig zu machen. Und dazu gehört eben auch das Stromnetz. Wie es jetzt zu dieser Wende kam, dazu aus unserer landespolitischen Redaktion Thorsten Gabriel.
Das Berliner Stromnetz abgeben zu wollen, diese Entscheidung sei nicht leicht gefallen, sagt Vattenfall-Sprecher Stefan Müller. Letztlich aber war es eine Frage der Zukunftsperspektive.
Wir sind seit vielen Jahren in Auseinandersetzungen zum Thema Stromnetzkonzession mit dem Land Berlin. Und wir wollen jetzt mit diesem großen Schritt endlich einen Weg finden aus der verfahrenen Situation.
Mit der verfahrenen Situation meint Müller den gerichtlichen Streit mit dem Land Berlin. 2014 war die Stromnetzkonzession ausgelaufen. Bei einem Vergabeverfahren setzte sich danach der eigens dafür gegründete landeseigene Betrieb Berlin Energie durch. Dagegen zog Vattenfall vor Gericht und erhielt in Eilentscheidungen Recht. Dass der Konzern den juristischen Weg nun nicht weiter beschreiten will, ist für den regierenden Bürgermeister Michael Müller eine rundum positive Nachricht.
Dass uns die 100% des Stromnetzes angeboten wurden von Vattenfall, ist eine gute Nachricht und ist ein wichtiger Schritt nach vorne in mehrfacher Hinsicht.
Zum einen gebe es damit für alle Beteiligten Sicherheit, zum anderen könne Berlin seine Klimaschutzziele so gezielter angehen. Doch während in den Regierungsfraktionen der Rückkauf begrüßt wird, zweifelt die Opposition am Sinn der Aktion. FDP und CDU kritisieren, es werde ein teures Geschäft. Der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU, Christian Greff.
Ich weiß nicht, ob es eine gute Nachricht ist, weil wir reden über unfassbar viel Geld, das das Land Berlin aufwenden müsste. Und ich weiß nicht, ob dieses Geld nicht besser angebracht wäre im ÖPNV, an Schulen, vielleicht im Moment in Gesundheitsämtern.
Doch da zeigt sich Finanzsenator Matthias Kollatz entspannt. Finanziert würde alles über Darlehen. Eine konkrete Kaufsumme muss noch festgezurrt werden. Im Raum stehen 1 bis 3 Milliarden Euro, über die Kollatz sagt:
Zum Preis kann ich mich heute noch nicht abschließend äußern. Ich glaube aber, das wird irgendwo da in der Mitte liegen.
Bis zum 2. Quartal nächsten Jahres, so hofft Kollatz, soll das Geschäft abgeschlossen und das Netz dann möglichst rückwirkend zum 1. Januar nächsten Jahres wieder in Landeshand sein. Die Kundinnen und Kunden dürften von all dem vermutlich nicht viel spüren, denn sie haben ihre Verträge ja weiterhin bei unterschiedlichen Stromanbietern und nicht beim Netzbetreiber.
Das Land Berlin kann wohl das Berliner Stromnetz zurückkaufen. Thorsten Gabriel war das dazu. Nun also doch, Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitscher hat heute zusammen mit den Bezirksstadträten beschlossen, dass der Fokus der Gesundheitsämter bei der Pandemiebekämpfung nun auf die sogenannten Risikogruppen gelegt wird. Das sind zum Beispiel Menschen in Seniorenheimen. Was das bedeutet, dazu unsere landespolitische Korrespondentin Birgit Radatz.
Es sei eine Anpassung der Strategie, betont Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitschi nach ihrem Treffen mit den Bezirksstadträten.
Was heißt, dass die Ressourcen, die da sind und die auch durch die Bezirke sehr stark aufgebaut wurden, werden konzentriert auf die vulnerablen Gruppen. Das sind die Risikogruppen. Das sind natürlich Menschen, die in der Pflege sind. Das sind aber auch Obdachlose oder Menschen, die in der Eingliederungshilfe sind. Und das heißt nicht, dass die anderen Kontakte nicht nachverfolgt werden, sondern dort wird es etwas Zeit kosten.
Damit aber in der Zwischenzeit das Virus nicht wahllos weitergegeben werden kann, müssen Infizierte und deren Kontaktpersonen sich künftig selbstständig in Isolation begeben. Und zwar sofort, wenn sie davon erfahren, ohne auf den jetzt dafür noch notwendigen Anruf des zuständigen Gesundheitsamtes zu warten. Dafür braucht es eine sogenannte Allgemeinverfügung, die gilt schon jetzt in 8 Bezirken, darunter zum Beispiel Mitte. Und auch in Neukölln, derzeit Corona-Hotspot, gibt es sie bereits, sagt der dortige Gesundheitsstadtrat Falko Lieke.
Das Entscheidende ist, dass wir uns in der Strategie an die Lage anpassen. Wir haben, und das ist Fakt, in vielen Bezirken einen Überlauf von Menschen, die wir an demselben Tag nicht mehr erreichen können. Das ist einer unserer Probleme und das können wir auch einfach nicht mehr nur mit zusätzlichem Personal abarbeiten. Deshalb haben wir eine lageangepasste Vorgehensweise, gerade bei der Kontaktnachverfolgung.
Noch sei die Verfügung zu umständlich formuliert. In den nächsten Wochen soll es eine verständlichere Kommunikation geben, beteuert Lieke. Die Gesundheitssenatorin fasst die neue Regelung so zusammen.
Wenn Sie Kenntnis haben, dass Sie positiv sind, begeben Sie sich in Selbstisolation. Wenn Sie Kenntnis haben, Sie hatten Kontakt mit einer Person, der positiv ist, gehen Sie in Quarantäne. Und das Gesundheitsamt wird sich auf jeden Fall melden. Aber Ihr Handeln beginnt nicht erst ab dem Zeitpunkt, als das Gesundheitsamt sich gemeldet hat bei Ihnen. Das kann tatsächlich 1 bis 2 Tage dauern.
Gelten soll die Allgemeinverfügung berlinweit spätestens ab kommender Woche. Kontrollieren lässt sie sich kaum. Bei einem Verstoß drohen jedoch Bußgelder zwischen 500 und 5.000 Euro.
Berichtet unsere landespolitische Korrespondentin Birgit Radatz. Die Berliner AfD kommt irgendwie nicht so richtig zusammen. Seit 2019 ist sie ohne gewählten Landesvorstand, weil immer wieder Landesparteitage nicht stattfinden konnten. Aus verschiedenen Gründen wurde der Partei immer wieder der nötige Raum für ein Zusammentreffen entzogen. Ist jetzt wieder passiert. Auch der geplante Wahlparteitag im November in Kaulsdorf wird wohl so nicht stattfinden können. Warum, weiß RBB-Reporter Olaf Sundermeier.
Es fehlten Brandschutztüren für den Festsaal und ein Hygienekonzept für den Parteitag, so die Bezirksbürgermeisterin. Der kommissarische AfD-Landesvorsitzende Nikolaus Fest war im Gespräch mit RBB 24 Recherche davon ausgegangen, dass der ursprünglich für diesen Sonntag in Kaulsdorf geplante Parteitag nach Behebung der Mängel 2 Wochen später stattfinden könnte. Dem widersprach Dagmar Pohle, denn die Gesundheitsbehörde Marzahn-Hellersdorf hatte sowohl die Betreiberin des Festsaals als auch den AfD-Landesverband bereits Anfang der Woche zur Vorlage eines Hygienekonzepts aufgefordert. Dem seien beide bislang nicht nachgekommen. Auch habe die Betreiberin bis heute nicht auf den Mängelbescheid der Bauaufsicht reagiert. Pohle verwies darauf, dass die Nutzungsgenehmigung des Saals sich schon in normalen Zeiten nur auf 200 Personen beschränkt. Mit einem Corona-Hygienekonzept müsste die Zahl der Teilnehmer noch mehr reduziert werden. Die AfD plant ihren Delegiertenparteitag für 275 Personen.
Olaf Sundermeier zum wohl erneut gekippten Wahlparteitag der AfD. Jetzt ganz kurz mal innehalten. In 2 Monaten ist Weihnachten. Für viele gehört in diese Zeit unbedingt ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt. Aber dieses Jahr, im Corona-Jahr? Bei einer Umfrage unserer Reporterin hat sich gezeigt, die Menschen auf der Straße sind sich da ziemlich uneins. Die Betreiber anscheinend auch. Der Markt am Gendarmenmarkt wurde abgesagt. Der Weihnachtsmarkt am Charlottenburger Schloss soll dagegen stattfinden. Inforadio-Reporterin Oda Tischewski dazu.
Tommy Erbe, Veranstalter des Weihnachtsmarktes am Schloss Charlottenburg, ist optimistisch. Sein Markt wird am 23. November aller Voraussicht nach wie geplant eröffnet werden. Mit einem umfangreichen Hygienekonzept aus Maskenpflicht, Gelegenheiten zum Händewaschen und Abstand. Der dürfte in diesem Jahr schon allein durch den erwarteten Besucherrückgang zustande kommen.
Wir haben aufgrund der Pandemie weniger Hütten, weil viele ausländische Mieterinnen und Mieter nicht nach Berlin kommen können. Wir erwarten wegen des ausfallenden Tourismus auch deutlich weniger Besucher. Das heißt, es wird mehr Platz auf dem Markt geben.
Außer am Schloss Charlottenburg sind auch am Breitscheidplatz und in der Kulturbrauerei Weihnachtsmärkte nach Corona-Regeln geplant. Das würde nach jetzigem Stand auch bedeuten, dass der Trubel spätestens um 23 Uhr zu Ende sein muss. Trotz dieser Einschränkungen hält Thilo Harry Wollenschläger von der Interessengemeinschaft Berlin-Brandenburgischer Schausteller gestern in der Abendschau an den Plänen fest.
Jetzt ist es natürlich für uns wie so ein Strohhalm noch, dieser Weihnachtsmarkt. Die Gesundheit steht bei uns im Vordergrund der Besucher, aber wir werden natürlich Sorge dafür tragen, dass es stattfindet.
Doch wie wichtig sind den Besuchern die Weihnachtsmärkte? Eine kurze Umfrage auf der Straße ergibt, es herrscht Uneinigkeit.
Vielleicht nicht dieses Jahr wichtiger für mich, gesund zu bleiben.
Es wäre schon schön, weil die Weihnachtsmärkte ja auch die Stimmung noch mal gut rüberbringen.
Wenn wir uns alle an die Regeln halten, sind wir schneller das Problem vielleicht los. Und nur wenn wir großzügig sind, werden wir das sehr, sehr lange noch ertragen müssen, leider.
Meinungen zu Weihnachtsmärkten im Corona-Jahr. Ein Beitrag von Oda Tischewski war das. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Jessica Wiener. Nachzuhören auch auf inforadio.de.
Inforadio Podcast.